12. Kommunikation.
Ja, und hier bringe ich nochmal den dritten Punkt, nämlich das Problem mit der Kommunikation. Die Partner verstehen einander nicht wirklich. Bedeutet, Missverständnisse entstehen durch gedankliche Vorwegnahme des Gesagten, durch Vermutungen über eine Aussage, die gemacht wird, indem ich nicht hinterfrage, sondern ich vermute nur. Es wird nicht richtig zugehört oder das stillschweigende Ergänzen einer Aussage. Bedeutet, eine Aussage wurde gemacht und dann wird etwas hinzugefügt. Es können sein unklare Aussagen und zu viele Annahmen. Ja, und möglicherweise auch, dass einfach zu viel geredet wird und durch das viele Reden werden einfach zu den Informationen hin und her gewogen und die grobe Linie wird dadurch vernachlässigt. Deshalb klar und deutlich, klar und verständlich sprechen in einem Kommunikationsprozess während der Verhandlung. Aufmerksam zuhören heißt auch eine Rückmeldung über das Gesagte geben und wenn Unklarheiten da sind, sofort durch Nachfragen beseitigen. Ich sagte eben, klar und verständlich sprechen, das wissen wir alle und trotzdem darf ich dazu auch mit Ihnen eine kleine Übung machen, um deutlich zu zeigen, dass eine klare Aussage eben doch nicht so verstanden wird. Und ich bitte Sie jetzt wieder mal, Ihr Stück Papier zur Hand zu nehmen. Sie haben was zu schreiben. Und jetzt machen Sie bitte mal genau das, was ich Ihnen jetzt sage. Ziehen Sie eine circa 7 cm lange Linie. Und schreiben Sie dann an den Anfang und das Ende der Linie den Anfangs- und Endbuchstaben Ihres Nachnamens. So, haben Sie gemacht. Interessant wäre jetzt schon mal zu schauen, wie die Linie ausschaut. Die Variationsmöglichkeiten liegen von waagrecht, senkrecht, schräg, von links nach unten rechts, von rechts oben nach unten links. Es könnte auch eine Wellenlinie sein oder überhaupt eine kurvige Linie. Alles habe ich bisher gesehen. Jetzt kommt die erste Hinzufügung. Haben Sie möglicherweise die Linie rechts und links mit einem kleinen Strich begrenzt? Wenn ja, entspricht das nicht meiner Angabe, das heißt, Sie haben etwas hinzugefügt. Jetzt müssen Sie, wenn Sie Meier heißen, müssen Sie links haben M und rechts das R. Und das mit Ihrem Namen. Und wenn Sie das haben, dann haben Sie es falsch gemacht. Denn das ist nicht das, was ich Ihnen gesagt habe. Denn ich hatte gesagt, schreiben Sie an den Anfang und das Ende der Linie den Anfangs- und Endbuchstaben Ihres Nachnamens. So müsste jetzt bei Meier stehen links M, R und rechts auch M, R. Und damit, liebe Zuhörer, ganz klare Erkenntnis, entscheidend ist nicht, wie eine Information gemeint war, sondern wie sie bei anderen ankommt. Und so ist sie bei Ihnen angekommen. Das ganze Thema Kommunikation ist ja äußerst spannend. Hierzu werden ja auch Seminare gemacht, die laufen 2, 3, 4 Tage. Da kann man gar nicht genug von bekommen. Ich verweise hier nur auf das klassische Beispiel von dem Kollegen Schulz von Thun, der dieses berühmte Vier-Ohren-Modell erfunden hat. Und das in einer Situation, die ich am Sonntag erlebt habe. Da sitze ich mit meiner Frau am Tisch, am Frühstückstisch, und gemütlich, wie immer. Und dann irgendwann, wenn dann so der Essensteil bewältigt ist, dann greift man zur Zeitung und liest. Und während ich so lese, die Zeitung vor mir habe, sie liest auch ihre Zeitung, sage ich zu ihr, du Schatz, der Kaffee ist aus. Was macht sie? Steht auf, geht in die Küche und kocht einen Kaffee. Ich nehme das nur so am Rande wahr. Sie kommt zurück, gießt mir einen Kaffee ein und ich sage zu ihr, du, ich wollte keinen Kaffee. Sagt sie, ha doch, du hast doch gesagt, ich will einen Kaffee haben. Da habe ich gesagt, nein, ich habe nur gesagt, der Kaffee ist aus. Ja, es gab eine sehr spannende Unterhaltung und das macht deutlich dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Eine Nachricht kann unterschiedlich interpretiert werden. Es kann eine reine Sachinformation sein, ja, der Kaffee ist aus, Punkt. Es kann von der anderen Seite empfangen werden als ein Appell, also ich soll was tun. Das war bei ihr der Fall, sie ist aufgestanden, hatte ich aber gar nicht gesagt. Eine weitere Möglichkeit, die dritte wäre, dass sie interpretiert, dass ich etwas über mich aussage. Also ich sage etwas über mich aus in der Situation. Und die vierte Interpretationsmöglichkeit wäre, dass das Ganze auf die Beziehungsebene rutscht. Und wenn sie dieses Ohr aufgehabt hätte, hätte sie vielleicht gedacht, bin ich deine Putzfrau. Ja? Hol dann Kaffee, gefälligst selber. Sie sehen, das war ein ganz einfaches Beispiel. Diese Kommunikationsprozesse laufen permanent und die Interpretation der Kommunikation wird von der anderen Person bewerkstelligt. Und deswegen muss ich schon sehr genau aufpassen, was ich sage oder es zumindest sehr, sehr genau sagen. Lassen Sie mich an der Stelle ein paar Worte zu dem Thema Argumentation sagen. Wir haben ja eben gehört, es gibt Filter. Diese Filter sind vorhanden, keiner weiß genau, wo sie sind. Bei jedem sind sie anders, das heißt, der Mensch entscheidet, was er hört, was er nicht hört oder was er hören will. Dann haben wir dieses Tilgungsproblem, bedeutet, ich sage Ihnen etwas und Sie hören es nicht, das heißt, Sie lassen was weg. So wie eben bei der 7 cm langen Linie. Das nächste wäre die Verzerrung. Sie verzerren diese Information, die ich Ihnen gegeben habe, indem das in irgendeiner Form von Ihnen anders interpretiert wird. Oder aber ein weiteres Problem, Sie fügen was hinzu, was ich gar nicht gesagt habe. Und das waren zum Beispiel diese kleinen Begrenzungen rechts und links. Werden Sie sich vorstellen, dass diese kleinen Beispiele jetzt schon so dramatische Auswirkungen haben können, was dann so wirklich passieren kann in einer Kommunikation, wenn es um wichtige Dinge geht, um komplexe Aussagen, dann können Sie sich vorstellen, dass da ganz schöne Problemchen passieren können in der Interpretation einer Kommunikation. Und bei dem Thema Argumentation haben wir zumindest die Möglichkeit, das klarzustellen. Sie sollten zumindest eine Grundargumentation perfekt beherrschen. Eine Grundargumentationstechnik wäre, dass Sie etwas sagen. Ich mache hier so ein Beispiel. Ich sage zu Ihnen, fahre nie am Montag die Düsseldorfer Straße, denn die ist immer verstopft. Das ist jetzt eine Aussage, die ich mache, die jetzt von Ihnen unterschiedlich interpretiert werden kann. Es kann einen Widerstand aufbauen oder Sie sagen, ja, ist dein Problem. Ja, mir passiert das nicht. Das heißt, diese Erstaussage ist eine Behauptung, kann eine Tatsache sein oder stellt eine Situation auf. Für sich genommen führt sie aber nicht zwangsläufig zu einer Überzeugung der anderen Person. Und deswegen muss ich diese Aussage stützen. Und die Stützung stellen sich vor wie drei Brückenpfeiler, die Sie einschlagen. Um diese Grundaussage zu stützen, könnte jetzt sein, dass ich sage, weißt du, ich bin selber schon dreimal am Montag im Stau gestanden und habe stundenlang meine Zeit dort verbracht. Könnte der andere denken, ja. Schön blöd. Dein Problem. Das heißt, die Überzeugung ist trotz des ersten Brückenpfeilers noch nicht vorhanden. Da ich das weiß, gehe ich gleich in die zweite Begründung rein. Darüber hinaus war in der letzten Woche eine Stadtratssitzung und da wurde beschlossen, die Düsseldorfer Straße möglicherweise am Montag zur Einbahnstraße zu deklarieren. Naja, gut. Da wird viel geredet im Stadtrat. Aber Sie merken, es ist schon mal etwas mehr jetzt, über das Sie nachdenken können. Das heißt, der Widerstand kommt langsam ins Wanken. Ist noch zu wenig. Mein Prinzip heißt immer dreimal begründen, also den dritten Pfeil einschlagen. Und das könnte dann sein, dass ich zum Beispiel sage. Außerdem ist in der Düsseldorfer Straße seit 4 Monaten eine Baustelle, die ist verengt. Und eine Ampel regelt den Verkehr. Logischerweise sind hier Stauungen vorprogrammiert. Spätestens dann müsste Ihr Widerstand zusammengebrochen sein, denn bei diesen drei zwingenden Grundargumentationsunterstützungen haben Sie kaum noch eine Chance, was dagegen zu machen. Ja? Und das ist das Modell einer professionell aufgebauten Argumentation. Sie sagen etwas, Sie behaupten etwas, auch wenn es eine Tatsache sein sollte, also der Wahrheit wirklich entspricht. Wichtiger ist, weil man das ja nun nicht wirklich in dem Moment weiß, ob es wirklich die Wahrheit ist. Wichtiger ist, dass Sie dann die drei Gründe, die Sie sagen, genau argumentieren. Und das müssen Tatsachen sein. Diese Gründe dürfen auf gar keinen Fall widerlegbar sein. Nun könnte es sein, dass bis dahin der erste Satz, die erste Aussage schon wieder vergessen wurde. Und deswegen fasse ich das zum Schluss zusammen und sage, siehst du, aus diesem Grunde empfehle ich dir, fahre niemals am Montag die Düsseldorfer Straße entlang. Das ist eine relativ einfach zu lernende Argumentation, die aber eine sehr, sehr große Wirkung hinterlässt. Vielleicht haben Sie eben gemerkt, dass die einzelnen Begründungen auch unterschiedliche Wirkungen bei Ihnen erzeugt haben. Klar, mehrere Begründungen haben nicht die gleiche Wertigkeit. Das heißt, es gibt starke Gründe und es gibt schwache Gründe. Und auch hier noch den Tipp: Fangen Sie an mit einer starken Begründung, nehmen Sie dann als zweites in die Mitte rein den schwachen Grund und zum Schluss den dritten oder wenn Sie noch einen vierten haben, dort den stärksten, weil der stärkste meistens doch am ehesten hängen bleibt. Also nicht den Fehler machen, dass Sie mit dem stärksten anfangen, dann das zweitstärkste als nächstes und das schwächste zum Schluss, dann werden Sie auch ein Problem haben in der Überzeugung. Aus diesem Grund macht es natürlich Sinn, in meiner Vorbereitung die wichtigsten Argumente zu sammeln. Dann bin ich gut vorbereitet und kann dann auch ganz gezielt diese Argumentationskette abschließen. Also Gewichten der Argumente natürlich aus der eigenen Sicht. Als nächsten Punkt, den wir in der Kommunikation noch zufügen können, darf ich ein paar Ausführungen über die Fragetechnik machen. Die Fragetechnik oder die Fragetechniken werden ja weitgehend gut geschult in den Verkaufstrainings. Trotzdem verweise ich nochmal so auf die Grundformen, die Sie beherrschen müssen. Ja, die müssen Sie beherrschen. Und da geht es vorwiegend um die offene Frage, die geschlossenen Fragen, die hypothetischen Fragen und die Alternativfragen. Ein paar Ausführungen zu den Bedeutungen von Fragen im Gespräch. Fragen geben Ihnen wichtige Informationen über den Bedarf, über die Motive oder auch über die Widerstände Ihres Gesprächspartners, die Sie möglicherweise nicht so rausbekommen, wenn Sie nicht hinterfragen. Darüber hinaus geben Ihnen Fragen die Möglichkeit, den Gesprächspartner gut zu beobachten und einzuschätzen. Also da erfahre ich ja schon, wessen Geistes Kind er ist, über die Art, wie er Ihnen antwortet. Fragen geben Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, sich durch gutes Zuhören auf den weiteren Gedankenaustausch vorzubereiten, während der andere antwortet. Denn wenn Sie gute Fragen stellen, die zu einem längeren Antwortprozess führen, dann können Sie ja diese Informationen für sich verarbeiten und auch darauf dann entsprechend antworten oder Ihre Argumentation aufbauen. Auf jeden Fall schaffen Sie dadurch Zeit. Vorausgesetzt, dass Sie die richtigen Fragen stellen. Fragen bewirken eine Aufwertung des Gesprächspartners. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil viele glauben, wenn sie Fragen stellen, dann wirken sie nicht sehr kompetent. Das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Denn wenn ich Ihnen eine Frage stelle, dann läuft psychologisch ein Prozess ab, dass ich Ihnen unterstelle, dass Sie kompetenter sind als ich und ich die Antwort nicht weiß. Das ist auch der Grund, warum in der Regel Fragen sehr schnell beantwortet werden. Die Frage ist dann nur, ist es die richtige Frage? Wenn Sie mit Leuten verhandeln, die eher reserviert sind, ist es umso wichtiger, mehr zu fragen als zu sagen und hier insbesondere mit offenen Fragen zu arbeiten. Fragen führen zu einem stärkeren Vertrauensklima und führen auch zu einer schnelleren Lösung. Ja, schauen wir uns doch mal diese vier Grundformen an. Die offenen Fragen beginnen immer mit einem W-Fragewort. Und bitte achten Sie darauf, sagen Sie nicht W-Fragen. Denn W-Fragen stimmt nicht. Denn Sie haben Verben, die mit W anfangen. Wenn ich zu Ihnen sage, wollen wir heute Abend noch ein Bier trinken gehen, dann sagen Sie ja. Und sind ganz überrascht, denn das war keine offene Frage, sondern eine geschlossene Frage. Also noch einmal, Offene Fragen beginnen mit W-Fragewörtern und das sind die aus der Sesamstraße bekannten Wörter wer, wie, wo, was, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Offene Fragen ermöglichen uns, die Bedürfnisse des Kunden, des Gesprächspartners kennenzulernen. Sie sorgen für ganz viel Information. Stellen Sie sich vor, der andere öffnet sich. Sie können das nicht steuern. Deswegen stimmt hier auch nicht der Satz, wer fragt, der führt. Denn Sie führen nicht, sondern Sie hören nur zu und nehmen die vielen, vielen Informationen auf. Fragen, insbesondere die offenen Fragen, regen ein Gespräch an und halten es am Laufen. Im Gegensatz zu den geschlossenen Fragen, die kurz und bündig mit Ja oder Nein, vielleicht wäre auch nur möglich beantwortet, die gilt es etwas reservierter einzusetzen, denn wenn Sie nur geschlossene Fragen stellen, dann kann das schon zum Druckaufbau beim anderen führen. Sind aber geeignet, um Klarheit zu bekommen, um eine Bestätigung von dem anderen zu bekommen. Als drittes haben wir die Alternativfragen. Die Alternativfrage zeichnet sich dadurch aus, dass in der Mitte das Wort oder steht. Das heißt, Sie geben zwei Möglichkeiten vor und fordern den anderen zu einer Entscheidung auf, dieses oder jenes zu machen. Und der Reiz liegt halt darum, dass Sie nicht fragen müssen, machen wir das jetzt so oder wollen Sie das, sondern wollen Sie das so oder so haben? Wollen Sie es rot oder schwarz haben? Treffen wir uns um 4 oder um 5 Uhr. Nochmal zur Wiederholung. Die offenen Fragen fangen immer als erstes Wort mit einem W-Fragewort an, als Erkennungsmerkmal. Die geschlossenen Fragen haben immer am Anfang ein Verb und die Alternativfragen haben immer in der Mitte das Wort oder. Und ich denke, das ist eine ganz gute Unterscheidungsmöglichkeit. Die hypothetische Frage ist eine sehr, sehr wichtige Frage in der Verhandlungsführung. Sie fängt an in der Regel mit Formen wie nur mal angenommen, angenommen ich würde, wenn Sie das, wäre es dann für Sie interessant, das. Diese Frageform brauche ich insbesondere beim Optionen verkaufen. Und wenn ich mir das angewöhnt habe, in der hypothetischen Form zu sprechen, dann habe ich auch nie ein Problem, dass eine Option von mir einfach dem anderen rübergeschmissen wird und sich dann diese Option in eine Position verändert. Denn wenn ich zu ihm sage, setzen Sie sich dorthin, dann wäre das eine Position. Wenn ich aber Sie frage, wie wäre das, wenn Sie sich dorthin setzen würden, dann bleibt es eine Möglichkeit und Sie haben letztendlich die Wahlmöglichkeit zu entscheiden, was Sie tun.
Dies ist das Ende der CD Nummer 2. Bitte legen Sie die nächste CD ein.